Hallo, hier ist die künstliche Intelligenz. Weil Olli mit seinem Gast ein Aufnahmeexperiment gestartet hat und an einem Ort mit vielen Geräuschquellen aufgenommen hat, musste ich kräftig in die Soundqualität eingreifen. Heute klingt's deswegen ein bisschen anders als sonst. Viel Spaß mit der aktuellen Folge von Alles außer Toplisten.
Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Podlisten. Habe ich das gerade wirklich gerade gesagt?
Hast du gesagt.
Dann noch einmal das hi und herzlich Podlisten. Willkommen zu Alles außer Toplisten. Ich bin vielleicht heute ein bisschen aufgeregt, denn wir sind quasi heute mit unserer ersten halben Live-Sendung unterwegs. JD, ich gehe mal gerade in die Regie. Hallo JD, hey New York, Aurich, kannst du mich hören? Hallo JD.
Ja, ich höre dich klar und deutlich, Olli. Bist du alleine oder ist da jemand bei dir?
Nee, also natürlich haben wir auch heute einen Gast und wir sind quasi in seinem zweiten Wohnzimmer, denn heute ist Aki von Brett und Bohne, dem ersten saarländischen Brettspielcafé, hier bei uns in Alles außer Toplisten. Jetzt hätte ich es beinahe schon wieder falsch gesagt. Und bevor ich mich weiterhin verspreche, hallo Aki, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Olli, hallo JD, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin sehr aufgeregt, mein erster Podcast.
Ja, hinterher wirst du wissen, was mit deiner Aufregung geworden ist. Aber Akif, wir sind tatsächlich nicht alleine. Wenn ich mich hier umgucke, dann wird an den anderen Tischen gespielt. Ich schaue mal gerade nach hinten rechts, da ist gerade Orléans aufgebaut. Hier rechts ist ein Tisch, da wird gerade ein Kartenspiel gespielt. Also läuft ganz gut für einen Montag, an dem wir hier aufnehmen.
Ja, ich bin ganz zufrieden. Wir sind ja, wie du schon eben erwähnt hast, Saarlands erstes Brettspielcafé und in einem Radius von 150 Kilometern sind wir tatsächlich einzigartig. Homburg, die schönste Stadt der Welt im Herzen des Saarlandes, ist eine Universitätsstadt mit über 2400 Medizinstudenten. Tatsächlich haben wir ein bisschen Zulauf und das freut mich sehr. Das ist nämlich ein riesen Herzensprojekt von mir.
Das bringt mich ja direkt zur ersten Frage. Was war denn so deine Intention, mitten im Saarland ein Brettspielcafé zu eröffnen?
Unser Café gibt es schon seit 2003. Mhm. Wir haben im Januar 2025 entschieden, das Ganze noch mit Brettspielen zu erweitern, weil Brettspielen ein Herzensprojekt von mir ist. Für Spieler, von Spieler. Es gibt so viel facettenreiche Spieler, die haben zu Hause niemanden, mit denen sie spielen können. Oder die haben nicht ausreichend große Gruppengröße. Oder die finden nicht die richtigen Spiele füreinander. Und das soll ein Ort der Begegnung sein, wo jeder sich wohlfühlt und wo jeder gerne verweilt.
Magst du ein bisschen von dem Prozess erzählen, wie sich das gewandelt hat? Also du sagst, es ist ein Herzensprojekt. Wie war so der Prozess vom, ich sag mal, normalen Café oder Café mit Spezialitäten zum Brettspielcafé?
Also mein Café ist 550 Quadratmeter groß. Das heißt, dass der normale Part ist immer noch da. Wir haben zusätzlich 150 Quadratmeter da ein Brettspielcafé hinein integriert. Daher rede ich auch von einem Herzensprojekt. Hier steht das Wirtschaftliche gar nicht so im Vordergrund. Ich möchte wirklich, wirklich, dass Menschen gerne hierher kommen und gerne spielen. Ich möchte ein Ort der Begegnung sein für jede Altersklassen, für jede Generation, für jede Möglichkeit von Spielern und Spielertypen. Alle sollen sich hier wohlfühlen und alle sollen hier gerne spielen. Nur das steht bei mir im Vordergrund. Das Wirtschaftliche ist zweitrangig. Wie gesagt, das Café gibt es seit 2003 und das ist jetzt über 20 Jahre her und das hat sich etabliert. Wir sind über unsere Grenzen hinaus bekannt. Hier geht es tatsächlich rein um Spielen.
Das ist ja auch gültig für den vorderen Teil, in dem wir uns gerade hier befinden. Der hintere Teil ist ja quasi auch eine Shisha-Bar. Hast du das Gefühl, das verträgt sich miteinander, das Brettspielen und Shisha-Rauchen?
Zumindest kommen sie sich nicht gegenseitig in die Quere. Wie gesagt, wir haben eine extrem gute Abluftanlage. Wir haben einen extrem großen Laden. Wir haben quasi zwei Bereiche. Wir haben 300 Quadratmeter circa Bar, wobei da auch Shisha-Rauchen gar nicht so im Vordergrund steht. Wir haben professionelle Billardtische, wir haben Steel Dart, wir haben große Ecken, wo größere Gruppen Firmenfeiern, Geburtstage feiern etc. pp. Und dann haben wir noch 150 Quadratmeter Teil davon, wo man Brettspiele spielen kann. Die Abluftanlage tut ihr Übriges, dass Rauch sofort weggezogen wird. Das heißt also, man steht eigentlich nie im Rauch oder nie im Geruch drinne. Es ist seltenst, dass Brettspieler sich über Rauchende hier bisher beschwert haben. Also kam nicht einmal vor. Es ist ganz gut hier.
Hast du schon ein Stammpublikum, die häufiger zu dir kommen?
Tatsächlich, also ich nehme an, du redest von den Spielern und die sind noch nicht mal hier aus, genau, die sind hier noch nicht mal aus der Ecke. Also ich habe Leute, die nehmen sich 50, 60, 70 Kilometer in Kauf, um bei mir mindestens ein bis zweimal die Woche zum Brettspielen zu kommen, weil es eben in Saarland nicht so viel gibt.
Ich habe ja vor kurzem in einer Brettspielfolge gesagt, im Saarland haben wir ja nichts. Da hat natürlich die Spielewiese in Merzig aber extrem opponiert. Wir haben nämlich einen hervorragenden Brettspielladen in Merzig. Der ist zwar maximal von Akis Brettspielcafé entfernt, aber im Saarland sind ja die Wege relativ kurz.
Also 30 Kilometer. Ah, okay. Gibt es bei dir denn auch irgendwie so, wie nennt man das denn? Nicht Wettbewerbe, Turniere, irgendwelche Specials, wo du sagst, und das steht nur, das gibt's nur hier bei uns?
Ob das jetzt nur hier bei uns gibt, JD, das weiß ich nicht. Da habe ich nicht genug Infos. Aber ich habe einiges. Zum Beispiel gibt es bei mir einmal im Monat Blatt und Clock Tower Veranstaltung. Alle zwei Monate gibt es einmal Among Cultist Veranstaltung. Mhm. Ab nächsten Monat gibt es Samstag einen Singletisch, wo wir ein Spiel aufbauen, auf unseren sozialen Medien dann bekannt geben, welches Spiel das ist. Da kann man dann einfach vorbeikommen und sich dazusetzen, auch wenn man alleine ist. Und dann kann man da schon losspielen. Wir haben auch einen Erklärbär hier, der dann die Spieler auch dann leitet und alles läuft halt seinen gewünschten Gang. Dann sind wir offizielle Amigo-Vorrundenturniere für die Spiele wie Wizard, Sechsen im Saboteur, Three Chapters und das dehnt sich und wächst.
Und es liegt auch hier ein Skitterboard und da bin ich auch total froh, denn hier kann man dann kräftig zocken und die Skitterjungs sind natürlich aufruf, denn alle hier, die das sehen, sind erstmal neugierig und dann wird's gespielt und dann wird gefeiert und gejubelt.
Tatsächlich versuche ich auch jeden, der hier reinkommt, von Skitter zu überzeugen, weil mir gefällt das Spiel extrem gut. Ich finde diesen Kampfmechanismus, den man dann hat und diesen Geschicklichkeitsmechanismus ist an diesem Board mit den Regen extrem toll gebalanced und jeder, da kommt, bitte ich darum, mal eine Runde Skitter zu spielen. Es gab bisher noch keine einzige Gruppe, die gesagt haben, nö, gefällt mir nicht, alle sind begeistert, inklusive der Chef des Ladens selbst.
Du hattest doch auch ein Brett in Aurich, oder?
Das habe ich auch immer noch, ja. Das nutze ich gerne im Rahmen von Schule und Spiel unter anderem und auf meinen Veranstaltungen. Und Skitter kommt immer gut an. Liebe Grüße an Ingo an dieser Stelle. Und also Skitter ist, kann ich, da bin ich vollkommen bei euch, ist eine echt gute, eine gute Wahl, wenn man so Flipspiele mag. Und Magnete machen Spiele so meist immer besser. Und Münzen.
JD, ich habe uns beiden noch etwas mitgebracht. Und zwar hatte ich, also ich nenne das immer meine Klo-Ideen, denn auf dem Klo habe ich meistens die besten Ideen. Und ich greife mal zurück auf unsere letzte Folge mit Phil und Pete von den Brettsägeln. Die haben doch mit uns über Spiele mit Tiermiefeln gesprochen. Und ich habe mal ChatGPT gefragt, wenn du ein Tier wärst, welches Tier du denn wärst? So, und jetzt halte ich mal fest. JD, der Waschbär. Warum Waschbär? Waschbären sind neugierig, verspielt und haben eine Vorliebe dafür, Dinge genau zu untersuchen. Genau wie JD, der im Podcast oft mit cleveren Fragen und mit feinem Gespür für Details auffällt. Außerdem bringen Waschbären eine gewisse charmante Frechheit mit, was gut zu seinem trockenen Humor und seiner lockeren Art passt.
Oh. Geil, ich bin ein Waschbär. Ja, mein Schutzpatron. Und was hat aber Olli gesagt?
Olli, der Uhu. Und warum Uhu? Und jetzt, hier, pass auf. Der Uhu steht für Ruhe, Weitblick und eine gewisse Weisheit. Olli bringt oft eine ruhige, bedachte Perspektive ins Gespräch ein, hört genau zu und kommentiert mit Tiefe. Wie ein Uhu schaut er auch mal von oben drauf und erkennt die größeren Zusammenhänge. Ideal für einen Gesprächspartner, der nicht nur mitredet, sondern auch reflektiert. Also, ich die Klasse, du die Stimmung, oder?
Das passt.
Ja, Waschi, dann machen wir doch mal so langsam weiter, nachdem ich dir allerdings auch noch sagen möchte, dass sich der Fabian von Better Late Than Never bei uns gemeldet hat. Der hat nämlich unsere Folge mit dem Severn gehört und den haben wir doch aufs Glatteis geführt mit den Einträgen von Miepel im Duden.
Richtig.
Tatsächlich gab's ja den gar nicht. Aber was der Fabian herausgefunden hat, der ist ja auch Linguist und arbeitet als Sprachwissenschaftler, dass nämlich ein anderes Wörterbuch der deutschen Sprache, nämlich das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, sehr viel progressiver ist. Und dort gibt es einen Eintrag. Miepel, der, Substantiv, Maskulinum, Genitiv, Singular, Miepels, Nominativ, Plural, Miepels, Aussprache, Miepel, Worttrennung, Miepel, Herkunft, Wortkreuzung aus Mai und People. Das sind wir ganz schön wieder am Trend gewesen. Ne? Mittlerweile sagen wir sogar den Wörterbüchern hier, was rein soll. So stark sind das wir beide.
Das heißt, wir müssen aber auch selber einen Rückweg noch einen Punkt geben.
Oder auch nicht.
oh gut, es war, der Wille war da. Aber jetzt soll es weiter um Arkiv gehen. Wollen wir ein bisschen über Spiele sprechen? Hast du Lust?
Sehr gern. Nichts lieber als das, sagte Frederik.
Genau. Oh ja, bitte. Dann wollen wir ein bisschen aus der Menge machen. Olli, was hältst du davon?
Oh ja, unbedingt.
Okay, Frederik, sag doch mal, was du in letzter Zeit gespielt hast, was dir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Hackmeck an Bratwurmeck kann ich da sagen, ja, damit sich Olli freut. Also es ist so, ich habe hier ein Brettspielcafé. Ich komme leider gar nicht mehr so oft zum Spielen, aber ich komme halt sehr oft zum Erklären.
Ja.
Und ich muss dir da absolut recht geben. Alle meine Hackmeck-Runden am Bratwurmeck sind einfach eine wurmige Sache und alle haben extremen Spaß dran. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Das muss ich loswerden. Nicht um Olli eins auszuwischen. Nein, das ist wirklich harter Fakt. Aber zu welchen Spielen kam ich in der letzten Zeit, was mich extrem geflasht hat? Da ich hier über die Zeit des Aufbaus, ich habe ja erst im Januar, Ende Januar mein Café aufgemacht und das war halt bisschen viel Vorarbeit und so. Das heißt, ich kam in den letzten 6-7 Monaten gar nicht so viel zum Spielen und muss dann halt zu älteren Sachen greifen, in Anführungszeichen, was halt älter in der Brettspielszene sein kann. Ich habe in letzter Zeit Revive gespielt, was mir extrem gut gefallen hat. Ich habe Too Many Bones gespielt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich muss mich mal kurz umschauen. Ich habe Captain Sonar entdeckt, wobei so Deduktionsspiele, größere Spiele in der Art und Weise gar nicht so meine Welt sind, aber das hat mir tatsächlich gut Spaß gemacht. Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde gespielt. Ich habe Nemesis nochmal gespielt. Das waren so die Spiele, die ich in den letzten paar Monaten gespielt habe.
Ja, und das sind ja auch die Spiele, die bei euch im Brettspielcafé relativ stark gefragt sind, oder?
Ja, genau. Nemesis wird oft gefragt und ich kann das in den Gesichtern der Leute sehen, die das Spiel zum ersten Mal spielen, wie extrem geflasht sie sind. Gestern Abend nochmal, die haben gespielt bis um 2:30 und ich habe es nicht übers Herz gebracht zu sagen, Leute, wir müssen Feierabend machen, ich muss nach Hause. Ich habe die Freude in ihren Gesichtern gesehen und habe gesagt, lass sie spielen. Wir haben das Taburo-Board hier frisch reinbekommen und mit den beiden Spielen Bad Karmas und Milan Uprising, das wird sehr oft gefragt, um mal das Spielsystem kennenzulernen. Von der Seite, es wird viel gespielt tatsächlich. Die Spiele, wir haben hier etwa über 800 Spiele. Wir haben nach laut meinem BGS habe ich gerade hier 821 Spiele. 80 Erweiterungen, die noch zu Hause in den Einsatz kommen sollen. 82 Erweiterungen sind noch zu den Spielen da, die aber noch nicht im Laden sind. Erst werden die Grundspiele gespielt und nach den Erweiterungen gefragt werden, werde ich sie hier noch mit in den Laden bringen.
Wenn ich jetzt das nächste Mal nach Saarbrücken komme, wo genau finde ich dich da denn?
Wir sind exakt 37 Kilometer von Saarbrücken entfernt, Richtung Kaiserslautern.
Okay.
Wir sind quasi das Las Vegas zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Du musst an uns vorbei und du kannst nicht dran vorbei, weil es 40 Kilometer nach rechts und 40 Kilometer nach links nichts gibt außer Idylle.
Und alle anderen, ne, wir reden immer noch von Homburg, Homburg-Saar. Also nein, Akif, du bist hier geboren, du bist ein Local Player, du bist ein Local Hero, aber Homburg ist auch ungefähr so halb so groß wie der Friede von New York, dafür doppelt so tot. Es tut mir echt leid, das Wichtigste ist Brett und Bohne.
Ja, ich gebe dir teilweise recht, aber stell dir mal vor, du ziehst mit deinen Pferden, deinen Karawanen von Saarbrücken nach Kaiserslautern. Du musst in Homburg Zwischenstopp machen, sonst packen es deine Tiere nicht.
Und dann findet man hier bei Brett und Bohne Wasser für die Pferde und die Kamele und Brettspielfische.
Obwohl, gibt es auch Datteln und vegane Gummibärchen.
Didi, was gab's denn bei dir aus der Lameng?
Sollte
ich mal Lust auf Datteln haben, fahre ich nach Homburg.
Ich habe ja den Astor letztens mir angeguckt und da ist das Spiel Odin, hat gewonnen, glaube ich sogar. Und ich wollte gucken, was daran ist. Das ist so ein kleines Kartenspiel. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das mag oder nicht. Kennst du das? Also das habe ich jetzt schon in unterschiedlichen Konstellationen mit verschiedensten Leuten gespielt. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, ob ich es mag.
Odin, das war bei mir so ein Kaskadenerlebnis. Ich zum ersten Mal gespielt und fand es ganz großartig. Und mit jeder Partie, die ich mehr gespielt habe, ist dann irgendwann das Wasser ausgegangen. Und am Schluss hat es nur noch so dahin geplätschert. Ist ja im Prinzip auch so ein Scout-Spiel, dass man Karten auf der Hand hat. Man muss sie dann in Konstellationen ausspielen. Man muss die Zahlenkombination, die vor mir gespielt wurde, dann schlagen, indem ich eine höhere Kartenkombination ausspiele.
Genau.
Aber irgendwie habe ich da auch den Sweet Spot nicht gefunden. Also man kann es, glaube ich, mit bis zu 6 Personen spielen. Da fand ich es unglaublich öde. Mit wenigen Personen hat sich es aber auch nicht so richtig entwickelt. Wie ich halt finde, so mit jeder Partie wurde es weniger interessant und jetzt ist es eigentlich auch schon im, ja, weggeschlimmert so in meinem Spielregal.
Ja, also ich habe, ich kann noch kurz erklären, genau, es ist so ein Kartenablegespiel und die erste Karte liegt, das sind Karten von 1 bis 9 und du musst halt immer höher legen als dein vorheriger Spieler und du darfst entweder, wenn da eine Karte liegt, darfst du ein oder zwei Karten spielen und du musst aber immer höher als das Ergebnis sein. So, und wenn du drei Karten legst und du hast eine 9, 4, 3, dann sind es 943, du hast immer so den höchsten Wert und da musst du halt immer drüber kommen, so über den Wert des jeweils vorherigen. Du darfst einmal passen, aber das ist ziemlich sinnbefreit in meinen Augen. Weil wenn du passt und wenn alle bis auf einen gepasst haben, ist die Runde vorbei. Und dann kannst du manchmal ziemliches Glück haben. Dann hast du vier Karten, die noch passen. Aber das hatte ich einmal in jetzt 10, 15 Partien. Also irgendwie will sich da bei mir nicht so ein... Also ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass das irgendwann einfach wegplätschert.
Ja, und umso erstaunlicher, dass es bei Astor den Familienspielpreis in Sandbach dann gewonnen hat.
Es hat mich fassungslos zurückgelassen. Warum? Wir haben da wirklich mit Leuten gestanden und gesagt, haben wir das falsch gespielt? Nein, wir spielen es genau nach Regeln, aber das macht so. Also, nee, ich glaube, die Tendenz geht eher dahin, es wird irgendwann in der Versenkung verschwinden. Ja, Olli, erzähl uns was Schönes.
Das Spiel, das ich euch aus der Lamellen mitbringe, ganz viel Spotlight bekommen wird, denn JD, es ist das Spiel, das wie gemacht ist für mich. Es ist ein Spiel mit 100 Würfeln. Es ist nämlich Panda Royal und du würfelst, also es ist ein ganz klassisches Würfelspiel, bei dem du würfelst, deine Ergebnisse aufschreibst, du kannst auch gar nichts tun. Du beginnst mit einem sechsseitigen gelben Würfel, würfelst den und dann wird ausgeguckt, wer hat die größte Wahl. Diese Person greift in einen großen Beutel und zieht, wenn man zu dritt spielt, wieder vier Würfel raus. Oder man kann es auch bis zu 10 Personen spielen, also im besten Fall bis zu 11 Würfel. Die werden dann hingelegt und in der Reihenfolge des ersten Ergebnisses nimmt man sich einen neuen Würfel. So, und jetzt kommt der heiße Scheiß. Es gibt nämlich nicht nur gelbe sechsseitige Würfel, sondern es gibt auch 20-seitige Würfel. Die zählen dann das, was drauf geht. Es gibt allerdings auch blaue Würfel. Die multiplizieren sich mit blauen Glitzerwürfeln. Und es gibt noch rote Würfel, die können Plus oder Minus zählen. Und es gibt noch rosane Würfel. Und es ist einfach ein gutes, geiles Würfelspiel, bei dem du über 10 Runden dann versuchst, die meisten Punkte zu bekommen. Hast du weiße Würfel, die sind so durchsichtig, dann darfst du dir bei den anderen nochmal einen Würfel klauen. Also quasi deinen schlechten, sechsseitigen, weißen Würfel loswerden und dir vielleicht den grünen 20-seitigen snacken. Und es gibt auch immer noch den Trostwürfel für die Person, die am wenigsten gewürfelt hat. Die kriegt dann nämlich noch so einen pinkfarbenen 12-seitigen Würfel. Also es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Du kannst im Prinzip nichts machen, außer die Würfel in die Hand nehmen und würfeln und dich freuen oder ärgern und dann gucken, dass du halt über die Auswahl der Würfel dann so eine kleine Engine aufbaust. Wobei, das ist auch schon viel zu viel genannt. Also du versuchst dann halt, Würfel zu bekommen, die dir möglichst viel Punkte machen. Aber ein 20-seitiger Würfel würfelt halt auch mal eine 1 oder eine 2 oder eine 3. Es ist halt ärgern und freuen und klauen und Panda Royal, ganz, ganz, ganz große Freude. Ich werde ganz uffergeregt, wenn ich das Spiel spielen darf. Claudia hat das mitgebracht, das ist jetzt schon ein paar Mal mit uns gespielt. Aber ich habe es mir jetzt auch selber bestellt, weil ich konnte es echt nicht mehr abwarten. War so eine Kickstarter-Nummer, in Deutschland hat es noch gar keinen Verlag. Könnte ich mir allerdings vorstellen, dass das passiert. Und ich glaube, wenn du dir alle Würfel einzeln zusammen kaufen würdest, dann wäre das weit, weit teurer als die paar 30 Euro, die ich da jetzt dafür gezahlt habe. Panda Royal, ganz großartiges Würfel. Glücksspiel. Nicht mehr, nicht weniger. Viel Freude dabei.
Akif, hast du das gespielt? Kennst du das?
Nee, ich habe Panda Royal nicht gespielt. Zu Oden muss ich sagen, das passt zu unserem Thema heute. Da hat mich das Cover so wenig angesprochen, dass ich das nicht spielen wollte, weil es Spiele gab, die gerade ansprechender waren. Panda Royal habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Hör es auch zum allerersten Mal ab. Krieg sofort Lust drauf, das zu spielen. Das wäre so ein Spiel, das sowohl hier im Brett und Bohne super gut ankommen würde, als auch bei mir zu Hause, wo kaum gespielt wird. Und ich glaube, ich könnte auch meine Freude dran haben.
Ja, und dann sind wir ja quasi dank deiner schönen Überleitung schon richtig beim Thema. Akif, du hast von den Brettsäckeln drei Themen überlassen bekommen. Welches hast du dir ausgesucht?
Hässliche Spiele, die richtig gut zu spielen sind.
Also die hässlichen Küken unter den Spielen, bei denen man vielleicht ein zweites Mal hingucken muss oder sich vielleicht auch einmal überwinden muss. Und die werden wir heute vorstellen, weil sie einfach total gute Spiele sind. Und an dieser Stelle ist mir noch wichtig zu sagen, das, was wir subjektiv als schön und hässlich empfinden, ist natürlich nur unser Geschmack. Und es wäre mir wichtig, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, der vielleicht die Illustration dieses Spiels zu verantworten hat. Aber wie ihr ja in der Folge mit Maxine und Janine rausgekriegt habt, wir sind alle drei, wie haben sie es genannt, was für Opfer sind wir? Cover-Opfer oder Grafik-Opfer, JD? Was war der Begriff?
Ja, ich glaube, es war ein Cover-Opfer. Opfer, wir sind Opfer. Punkt. Also das
wir sind
ja.
Opfer, genau. Denn heute werden wir anfangen in der Reihenfolge und uns vorher um das Geburtsjahr von Wolfgang Kramer kümmern. Wer am nächsten dran ist, beginnt. Wer am weitesten weg ist, ist die Nummer 3 in unserer Reihe. JD, Wolfgang Kramer. Der Typ ist dir mit Sicherheit als Spielerautor ein Begriff, aber wie alt ist er, wann ist er geboren? Du hast den ersten Tipp.
Der ist schon über, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt was Falsches, aber der ist schon über 20.
Jawohl.
25 muss er sein, so einem Dreh. Das heißt, er ist jetzt geboren, warte, was haben wir jetzt? Ich sag 1949.
1949, okay. Akif, was glaubst du, wann ist Wolfgang Kramer geboren?
Ich glaube 1966.
1966, und ich bin der Meinung, dass Wolfgang Kramer in etwa 1955 geboren wurde. Und jetzt mache ich das, was man immer macht. Ich gebe einfach seinen Namen ein. Und da steht, Wolfgang Kramer wurde 1942 in Stuttgart geboren.
Wow.
Und JD, du hast 49 gesagt, oder?
Ja,
das bedeutet, du beginnst und danach folge ich und Akif macht immer das Ende einer Runde. Großer, das erste Spiel, bei dem du zweimal hingucken musstest, bevor du es gut fandest.
Das ist noch gar nicht so alt und ich muss gerade mal überlegen, das habe ich mit einem Kumpel gespielt. Ich habe das irgendwo mal gesehen und habe gesagt, also das ist so ein Ding, da ist das Cover, das hat mich einfach abgeschreckt. So ähnlich wie es bei dir bei Odin war, Akif. Und er hat es auf den Tisch gebracht und ich habe gedacht, boah, das hätte ich mir so nie gekauft. War aber so cool, wir hatten da ganz viele tolle Runden mit. Die Rede ist von Quickstop. Kennt ihr Quickstop?
Quickstop habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Quickstop ist im Prinzip ein Kartenablagespiel mit Wörtern. Du hast Karten mit Buchstaben drauf. Du hast immer eine Kategorie und dein Ziel ist es, Wörter, also wenn du zum Beispiel hast, Sachen in einem Brettspielcafé, die Karte gibt's nicht, aber das passt gerade zum Thema. Und du hast eine Karte mit B, dann sagst du Brettspiel. So, dann legst du die Karte ab. So, und ziehst du eine Karte nach. So, und die Person, die als erstes alle Karten durchgespielt hat, die hat gewonnen und kriegt dann die Punkte. So, ist vom Prinzip her sehr schnell gespielt. Ganz, ganz toll, also weil ich ja auch Wörterspiele auch total so gerne mag. Aber ich versuche euch mal das Cover ein bisschen zu beschreiben. Also man sieht auf diesem Cover ein Cowboy mit einem riesigen Mustache wahrscheinlich und einem riesigen Hut, der ein viel zu kleines Hemd anhat. Ein kleines, also ein bisschen Brusthaar, ein Rock trägt, keine Hose anhat, Cowboy-Stiefel anhat und das Ganze im wunderschönsten, ich weiß nicht, Curry, aber schlechtes Curry. Wenn man das sieht, dann denkt man sich, nee. Also, und die Karten sehen auch, das sind Buchstabenkarten, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Aber das hätte ich mir so nie angeguckt. Ihr könnt ja, wenn ihr das, macht euch das gerne mal auf. Also, die Grafik ist echt pfui. Also, ne, das ist jetzt hart wertend, bin ich normalerweise nicht, aber das ist echt nicht schön. Spricht mich nicht an. Aber das Spielprinzip ist super. Mag ich total gerne. Wortspiele. Ach ja, der Cowboy hält zwei Pistolen. Also es ist auch, im Spiel ist es auch so, dass die Begriffe wirklich wie aus der Pistole geschossen kommen. Bam, 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 bam. Also das ist wahrscheinlich so die Analogie dazu.
Oh, das ist aber wirklich fragwürdig. Herzlich.
Oder?
Oleg. Das ist, ihr werdet jetzt was wahrscheinlich in den Kapitelübersichten das Cover dieses Spiels sehen. Ich habe es gerade zum ersten Mal gesehen. Das ist schon sehr gewagt. Also eigentlich könnte man fast denken, dass das ein Cover einer Travestie-Show ist. Ja, würde ich auch dran vorbeigehen.
Ja, das war so. Ja, aber wie gesagt, guckt euch doch gerne an. Ich kann euch gerne auch erzählen, wer es gemacht hat, wer es zu verantworten hat. Der Designer ist Remy. Noch nie gehört vorher. Man kann es von, also harte Fakten kommen jetzt, Achtung, festhalten. 6,5 Punkte bei Boardgame Geek, 6,5, 2 bis 7 Spieler. 10 Minuten ist absolut realistisch und hat eine Komplexität von 1,0. Also ist wirklich total simpel zu spielen.
Und ist auch gut zu spielen. Also macht auch Spaß, macht Freude.
Ja, das macht total, wie gesagt, wenn du musst halt Freude an Wortspielen haben, ne? Und an schnellen Assoziationen und so. Und dann ist es wirklich gut, auch in größeren Gruppen. Also der Sweet Spot ist wirklich so 6, 7 SpielerInnen und es ist wirklich cool. Mag ich gerne.
Dann würde ich gern weitermachen und ich habe mich wieder an meine eigene Vorgabe gehalten, nämlich ein großes und ein kleines Spiel mitzubringen. Und ich möchte anfangen mit dem kleinen Spiel. Kleine handliche Packung, das ist ein Kartenspiel. Und dieses Kartenspiel heißt Schottentotten. Und allein den Titel finde ich so bescheuert. Aber Schottentotten ist ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel. In diesem Spiel spielen wir eigentlich entlang eines Grenzwalds Poker und wir möchten versuchen, die Grenzsteine für uns in Beschlag zu nehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie dieses Spiel enden kann. Entweder habe ich drei Grenzsteine, die nebeneinander liegen, für mich in Anspruch genommen, dann gewinne ich sofort. Oder ich habe am Schluss von den neuen Grenzsteinen mehr als Person gegenüber. Jenny, von dir weiß ich, dass du Schottentotten kennst. Ich möchte euch allerdings auch sagen, warum ich dieses Spiel eigentlich ursprünglich nicht spielen wollte. Also nicht nur, weil ich eine französische Version habe und ich normalerweise gar nichts damit anfangen kann, aber diese Karten sind so gestaltet, wie ich sie eigentlich mag. Die sind bunt, die sind comichaft, die sind illustriert, die haben an den richtigen Stellen die Zahlen und sie zeigen Schotten. Da bin ich ja affin dafür. Aber diese Karten sind so überzogen und damit so hässlich, dass zum Beispiel die Karte 5 einen keuleschwingenden Muskelprotz zeigt, der in so einem Mini-Kilt dargestellt ist. Die Karte 1 ist ein mini-schottisches Mädchen, deren Tatenmütze hochfliegt und die gerade nach dem Huhn schlägt. Die Karte 2 ist ein Seniorenschotten, der in seinem Kampfrollstuhl rumfährt. Und das ist alles einfach nur total hässlich. Das Highland Cattle, also die Highland Kuh, sieht aus wie ein groß aufgeblasener Luftballon. Die Karte 4 zeigt eine Punk-Rock-Dudelsack-Spielerin, die irgendwie gar nicht aussieht wie der Severn. Die Karte 7 zeigt eine Brunhilden-mäßige Tosserin, also die so einen Stab in der Hand hat und losbricht. Und diese Karten sind alle so hässlich, dass ich mich wirklich überwinden muss, damit zu spielen. Aber das Spiel wiederum ist total klasse, denn ich habe immer 6 Karten auf der Hand und ich versuche, die bestmögliche Kartenkombination eben nacheinander an einen solchen Grenzstein anzuspielen. Wie beim Poker ist es dann, die schlechteste Kartenkombination sind 3 nicht zusammenhängende Karten. Dann gibt es natürlich so etwas wie eine Straße, eine 2, 3, 4. Oder es gibt Karten, die alle dieselbe Farbe haben, zum Beispiel alle Lieder. Oder es gibt eine Möglichkeit, die Karten so auszuspielen, dass sie alle denselben Wert haben. Und getoppt ist es dann natürlich von der Straße in einer Farbe, zum Beispiel eine blaue, eine 3, eine 4, eine 5. Und das ist richtig gut. Und das spielt sich in wenigen Minuten. So 10 Minuten hat man ein Spiel, einen Aufforderungscharakter, weil man sich nämlich wirklich ärgert, dass man gerade wieder verloren hat, ist sehr hoch, sodass man auch als zweite Runde direkt hinterher spielen kann. Und das ist etwas, was ich total gern mag. Aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ein Spiel zu spielen, das so bescheuert klingt wie Schottentotten und das dann auch noch in der französischen Version ist und bei dem die Karten so unangenehm für mich illustriert sind, obwohl ich normalerweise bunt und Comic-Style sehr gern mag. So, JD, hol mal Luft und sag mal du was zu Schottentotten.
Also ich frage mich, welche Version du hast. Ich habe die von Pegasus beziehungsweise von Yellow.
Ja, die habe ich auch.
Welche Version hast du denn?
Ich habe auch eine von Yellow.
Weil ich finde die gar nicht so schlimm. Also es gibt einen Schottentotten, das ist von 1900 Anotuk. Wenn ihr Schottentotten mal eingibt, Schottentotten und Spiel einfach nur bei Google eingibt, dann findet ihr einen Schottentotten von, ich weiß nicht genau wann, aber das ist noch von Ass, von der Ass Spielkartenfabrik steht hier. Und das ist hässlich. Also das ist so im Stil von, ja, von diesen Knacks-Comics von der Sparkasse so ein bisschen. Kennt ihr die noch?
Ja, genau.
Genau. Und also, was heißt hässlich? Also, es ist das, wenn nicht mein Stil. Die anderen finde ich relativ, ja, sie sind überzogen, aber ich finde das jetzt nicht
aber
hässlich.
Da sind wir ja genau an diesem Punkt. Also, das, was wir hier betrachten, was wir besprechen, das ist alles nur subjektiv. Es ist also etwas, das mich nicht anspricht und dir spricht es an. Und insofern, also bitte, alles das, was wir hier sagen, ist ja immer der viel wichtigere Part. Es sind richtig gute Spiele. Und in diesem Fall,
Schottentotten,
ein richtig gutes Zwei-Personen-Spiel, eben so ein Tauziehen-Spiel oder so ein Grenzsteinspiel, egal wie man es benennen möchte. Aber ein Spiel, das ich mir eigentlich nicht so angeguckt hätte. Akif, kennst du es? Hast du schon gespielt? Hast du schon geschottenpottet?
Geschottentottet habe ich sowohl 1 als auch 2 und Olli, so als Fanboy eurer Podcast widerspreche ich euch nur ungern oder speziell in dem Fall dir, aber ich finde das Artwork ist genial. Das Artwork erinnert mich immer so an Asterix, Obelix nur als Schotten statt als Gallier. Und ich mag diesen übertrieben farbigen, bunten Comics, wenn dieser alte Rollstuhlfahrer dann noch mit allem haut drauf, wie der Großvater vom dann dem kleinen Arschloch aus den Filmen. Ich finde das genial. Also ich finde das erfrischend bunt, erfrischend witzig. Also ich habe richtig Spaß an diesem Artwork.
Ja, die Analogie mit Asterix passt wirklich ganz gut, aber es sind halt irgendwie die Zombie-Asterix-Figuren, die hier bei Schottentotten dargestellt werden. Aber bevor ich euch hier weiter langweile, ich sage euch natürlich noch, das Schottentotten von Rainer Knizia gemacht wurde. Du hast gesagt, es ist von 19 Anno dazumal. Also der erste Eintrag ist, glaube ich, auf 1999. Ich denke auch, dass es 2023 nochmal eine Neuauflage gab. Akif, du hast schon gerade gesagt, es gibt auch Schotten Totten 2. Dort sind, glaube ich, noch ein paar mehr Aktionskarten drin. Aber mir reicht das klassische alte Schotten Totten-Kartenspiel mit den sechsfarbigen Kartenfamilien und den Werten 1 bis 9 und den Möglichkeiten, dort Poker-Hände auszuspielen. Für mich ein richtig gutes Spiel. Ah, da fällt mir noch gerade ein, wir können ja auch wieder was auf unsere Alles aus der Top-Listen-Playlist Powered by the Brettsäcke drauf machen, wenn wir dann eben etwas haben. Also zögert nicht, wenn euch was ganz Gutes einfällt. Lasst einfach eure Idee da, dann hauen wir es auf die Playlist drauf. Mir fällt momentan noch nichts ein, aber irgendwas kommt da mit Sicherheit noch. Aber Kiff, dein erstes Spiel.
Ihr zwei, ich muss ehrlich sagen, ich hatte es echt schwer mit dieser Top-Liste. Zumal ich als leidenschaftlicher Brettspieler, wenn ich mir ein Brettspiel angucke, auch die schönen Seiten immer sehe und die schönen Momente immer damit assoziiere. Es war mir richtig schwer gefallen, etwas zu suchen, das ich im klassischen Sinne hässlich finde. Denn wie du schon sagtest, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es ist eine komplett subjektive Sache. Manche Sachen sind einfach schön, weil es ins Genre reinpasst, auch wenn es nicht gerade unser Geschmack ist. Aber dann sagen wir, zu dieser Zeit oder zu diesem Thema ist dieses Artwork doch sehr schön, auch wenn es nicht mein Stil unbedingt ist. Deswegen habe ich da mich auf was anderes festgeschossen. Und zwar, ich habe mich auf ein Spiel festgeschossen, wo ich das Gefühl habe, da passen die Komponenten nicht zueinander. Ein großartiges Spiel, aber es ist sieht unfertig und unschön aus. Und das erste Spiel, wovon ich heute berichten möchte, ist Schwingenschlag. Kennt ihr Schwingenschlag schon gespielt?
Och, jetzt bin ich aber tatsächlich überrascht.
Ich hab's doch nicht gespielt, nein.
Flügelschlag mit Drachen.
Aber kennt Tuis, aber ich hab's auch nicht gespielt.
Ja, an einem deiner Podcasts habe ich ja gehört, dass das Artbook, wenn man das so sagen kann, das Heftchen mit den Drachen, deine Klolektüre.
Genau, meine Klolektüre,
Zeit war.
Das hat auch
ja,
die ganze
genau.
Zeit lang gelegen.
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, das Schönste an diesem Spiel ist wirklich dieses Heftchen mit diesen Bildern. Jetzt sind zwar die Bilder, die in diesem Heftchen als Steckbrief, also ist ja ein Steckbriefheftchen, dargestellt sind, sind ja auch auf den Karten drauf. Aber auf den größeren Karten sehen die alle so aus, als hätte noch ein kleines Kind Wasserfarbe drauf gekippt und das Ganze ist ein bisschen verschwommen. Das heißt, in dem Heftchen, in dem Steckbriefheftchen sieht das toll aus, aber auf den größeren Karten verliert es an Schönheit. Was ich noch unstimmig finde, ist ja die Auskopplung von Flügelschlag. Flügelschlag war ja das Familienspiel, Drachenschlag soll ja das Kennerspiel davon sein und mir fehlt da, vor allem mit dem Drachenthema, die Ernsthaftigkeit auf den Karten. Wenn ich mir einige Karten angucke, ist das lächerlich. Da finde ich die Schotten-Totten-Karten themenspezifisch besser getroffen als in diesem Spiel. Das heißt also, ich gucke mir die Karten an und sage, es sind Drachen, es ist ein Kennerspiel. Warum erzählen wir Witze? Die sehen, da haben wir eine Hyäne mit Flügeln, da haben wir einen Regenwurm mit Stoßzähnen. Da und dann sage ich, okay, wir haben Babydrachen, die aussehen, als kämen sie aus dem Weltraum direkt auf die Erde und müssen sich erst noch entwickeln, weil sie zu putzig zu, das könnten Koala-Bärenkind sein, aber es sind Drachen. Und da finde ich das Artwork zum Thema und zum Genre passend als Kennerspiel eben etwas zu kindlich verspielt gemacht. Und mit den Wasserfarbklecksen, die drauf sind, finde ich, das Artwork ist nicht arg passend zum Spiel und zum Thema. Dann kommen wir zur Rundentafel. Wenn ich die Rundentafel hier so angucke, die ist so extrem grau gehalten und ich finde sie weder ansprechend noch hübsch noch zum restlichen Artwork passend. Und diese rosanen Felder, die bestimmten Bereiche von 1, 2, also die Runden darstellen, von 1, 2, 3, 4, 4 Runden wird es gespielt, finde ich halt extrem unrund gemacht. Das soll jetzt, also es ist ein großartiges Spiel, das soll jetzt sich nicht, also ich habe das Gefühl, es hört so an, als würde ich sagen, Leute, ich rate euch davon ab. Nein, ganz im Gegenteil. Spielt es, geht raus an die Bretter, packt das, kommt zu mir in den Brettenboden, packt das Spiel aus, spielt es. Es ist ein unwahrscheinlich tolles Spielgefühl auch. Olli, gucken wir zusammen mal die Kartentafel an, drehen wir sie um und es sieht aus, als wäre es nur skizziert und noch nicht fertig. Nehmen wir das Höhlentableau.
Das ist so gut. Alles, was Akif sagt, finde ich genau andersrum. Allein diese Skizzenhaftigkeit oder diese Pastellverläufe innerhalb dieses Spielplatzes, ich finde das so klasse. Ich kann da nur nichts mit Schottenplatten anfangen, aber das finde ich richtig gut.
Und ich wollte gerade auf die Pastellfarben jetzt draufschieben. Ja. Gucken wir uns mal das Höhlentableau an. Es sieht aus, als hätte eines meiner Kinder, nachdem meine Frau ein wunderschönes Drachenbild gemalt hat, gesagt, oh, rosa, kipp ich mal drauf und verschmiere es mit meinen Händen auf diesem Board. Unübersichtlich, zu pastellig, also alles unpassend Drachenthema. Kommen wir zu den Ressourcen. Wir haben vier Ressourcen. Das Fleisch sieht aus wie ein verunglücktes Erdbeertörtchen. Ganz, ganz schlimm.
Okay, das, alles klar, das muss
wir haben sagen. Wir haben die Ressource Milch und die Ressource Milch für einen Drachen ist einfach in einer 1-Liter-Flasche abgebildet. Ja, also einfach eine Glasflasche. Nehmen wir was lieben Drachen. Drachen lieben Gold. Olli, Drachen lieben Gold. Wir haben ja einen Goldbarren mit einem Druck drauf. Seit wann gibt es denn zum Zeitalter der Drachen Goldbarren mit Gold mit einem Druck drauf? Der Amethyst ist so gut geschliffen, dieser Edelstein. Da wird jeder Edelsteinschmied wird da neidisch werden. Und das haben wir hier. Und ich finde eben diese komplette Komponente, finde ich unharmonisch für das Thema und für die Komplexitäten im Spiel. Mir fehlt da an der Optik weder die Ernsthaftigkeit der Karten noch die Stimmigkeiten der Tableaus untereinander. Die haben weder alle Karten skizziert, die haben also in runden Tafel haben sie schlicht uncool gehalten, die Kartentafel haben sie nur anskizziert und die Spielertableaus, was Höhlentableau sich nennt, haben sie einfach in Teiltönen gehalten. Drei komplett unterschiedliche Bereiche. Und die Höhlenkarten, die finde ich am schlimmsten. Die sehen aus wie Landschaftsbilder, aber nicht nach Höhlen.
Didi, ist jetzt deine Aufgabe, diese Sache hier zu retten, bitte.
Ja, Leute, was ihr nicht seht, ich sehe ja Olli und Akif, die sitzen nebeneinander. Olli wird immer kleiner und Akif, die lässt alle ihre Emotionen freien Lauf. Es ist einfach sehr schön zu sehen. Da ich Schwingschlag noch nicht gespielt habe, kann ich ja wenig zu sagen. Also das Cover finde ich cool, aber wenn das wirklich so ist, wie du sagst, okay, kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass es polarisiert. Ich sage es mal vorsichtig so.
Aber auf jeden Fall für alle, die Flügelschlag schon gut fanden und jetzt noch eine Prise Drachen dazu haben wollen, vielleicht nicht so blutrünstig, wie Akif sich das ganz gern vorstellen würde, ständen da wirklich ein geiles, geiles Engine-Spiel.
Da schließe ich mich Olli an. Es war ein ganz, ganz, ganz tolles Spielerlebnis. Wir hatten danach einen extremen Wow-Effekt und wollten danach einen Espresso trinken, weil wir erschöpft waren. Man ist also im Thema drin. Man kann sich das Ganze vorstellen. Es ist ein knackiges Spiel. Es hat ein enormes Ressourcenmanagement. Es ist nicht so easy peasy von der Hand zu spielen. Man muss sich auf das Spiel einlassen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis.
Ah, sehr schön.
Ja, Runde 1 vorbei, oder? JD, dann wird's doch Zeit für dein zweites Spiel. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, Leute.
Und pass mal auf, JD, ich habe vor kurzem, ich glaube, es war in deinem WhatsApp-Status, ein Spiel gesehen, von dem ich mir dachte, das ist doch kein Zufall, dass du spielst. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Und wenn's das ist, so gut und so hässlich.
Ja. Aber es ist stellvertretend. Es ist stellvertretend im Prinzip für diesen ganzen Verlag, der in meinen Augen leider nur wenig Spieler hat, die toll aussehen. Es geht um Alea. Alea ist ja sowieso recht in Verruf geraten durch seine ganzen, wir geben Spiele zum 27. Mal raus. Ich glaube, ich habe vier Alliterationen von San Juan hier bei mir zu Hause, die immer irgendwie anders heißen zum Beispiel. Ist eine Politik, über die kann man sich streiten. Aber es gibt so Spiele wie Dungeons, Dice and Danger. Also ich mache mal so Honorable Mentions, so ein bisschen nebenbei, was ich vom Spielprinzip cool finde, aber unfassbar unübersichtlich ab einem gewissen Punkt. Die Burgen von Burgund oder Burgundi später. Ein super Spiel, aber rottig hässlich. Also außer man hat die Super Deluxe Mega Hyper Olli Clemens Version.
Die Akif übrigens auch hat.
Die übrigens auch Akif hat.
Schuldig.
Habe ich mir so... Doof, Mensch. Naja, ne, aber so. Aber Alea hat es nur selten geschafft, wirklich gute Spiele, also gute Spiele zu machen, ja, vollkommen ohne Frage, aber auch die Optik dafür herzurichten. Ich habe alle Alea-Spiele, ich habe die Schatzkiste, ich habe alles von denen. Und leider ist nicht eines wirklich, wo ich sagen muss, es ist richtig schön. La Isla, Bora Bora. Ich könnte unendlich weitermachen, aber heute soll es nicht um diese Titel gehen, die alles gute Spiele sind. Heute geht es um Carpe Diem.
Oh ja.
Carpe Diem ist ein so geiles Spiel. Es macht so viel Spaß. Es ist so ausgeklügelt. Es ist so, von den Mechanismen her greifen die so toll in sich. Es ist so schnell gespielt und so schnell verstanden. Aber du hast da trotzdem ganz viele Möglichkeiten. Was machen wir in Carpe Diem? Jeder hat so sein eigenes Stadtviertel im alten Rom. Du hast so ein, so ein Mittelfeld mit Linien. Da hast du dann deine Patrizier drauf und führst du quasi von über diese Linien von Feld zu Feld. Und auf jedem Feld sind jeweils vier Felder mit Anlegeteilen. Wenn du von A nach B, sag ich mal, gehst, nimmst du dir das Anlegefeld von B. Ich erkläre es total kompliziert, ne? Fällt mir gerade auf.
Ja, ist so.
Ist so, ja, okay. Aber ich hoffe, ihr macht euch trotzdem ein Bild. So, und unterm Strich kann man das auf seinem eigenen Tableau anlegen. Und wenn man Villen hat, kriegt man Punkte für die Schornsteine, die diese Villen haben. Wenn man Handwerker hat, dann kriegt man immer irgendwelche Boni und Punkte. Und so generiert man eben Punkte. So, unterm Strich. Habe ich das ganz schlecht erklärt? Ja. Ja,
und eigentlich ist es in seinem Kern ein Plättchenspiel. Und am Ende versucht man über seine Plättchen Ressourcen zu generieren und dann Bedingungen zu erfüllen, die wiederum dann in Punkte gehen. Und weil es ein Stefan-Feld-Spiel ist, wird man übel bestraft, wenn man es nicht hinkriegt.
Genau, wobei die Bestrafungen da halten sich tatsächlich in Grenzen. Das ist echt für ein Feld. War ich sehr verwundert damals, dass es so, was? Nur das? Mehr ist es nicht? Also an Bestrafung. So, man ist ja dann schon ganz anders gewöhnt. Aber guck, da haben wir einmal den Beweis. Olli ist die Klasse, ich die Stimmung. Tada!
Du ja, alter Waschbär, du.
So, und ich habe es damals gekauft. Es ist, glaube ich, 2018 rausgekommen, ja. Und dann gab es noch mal eine Neuauflage. Die war genauso hässlich. Da hat sich fast gar nichts verändert. Es war, ein paar Teile waren anders koloriert, ja. Aber es wäre so, als wenn der Praktikant bei Elia gesagt hätte, hier, Chef, wir haben noch Teile. Ja, komm, mach mal eine neue. Ich fühlte mich so verarscht an so vielen Stellen, mit Verlaub. Und da gehe ich jetzt mal in den Archivmodus. Das macht man einfach nicht. Das geht nicht. So, man kann nicht Sachen, die doof aussehen, noch döver machen. Genauso, also anderes Spiel, aber Bonanza, das Würfelspiel. Da haben wir ein neues Würfelspiel rausgebracht und damals waren die Farben von zwei Würfeln so doof, dass du nicht genau wusstest, welcher gemeint war. Und anstatt das zu verändern, machen sie es wieder. Warum? Ich verstehe das dann nicht. Also irgendjemand muss doch in der Redaktion sitzen und sagen, okay, wir haben jetzt 150.000 Leute gehabt, die sagen, das war irgendwie doof. Wir könnten ja mal was daran ändern. So, aber dann haben die Spieleranzahl runtergesetzt. Hä? Oder die Rundenanzahl, gar nicht, weil die Rundenanzahl haben die runtergesetzt. Es gibt Sachen, die muss man nicht verstehen. So auch die Designentscheidung bei Alea seinerzeit. Leute, bevor ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen rege, wer von euch hat denn schon mal Carpe Diem gespielt und wenn, in welcher Alliteration?
Ich habe auch Carpe Diem gespielt. Einmal, muss ich sagen, und ich fand es auch ganz cool, dass das Plättchenlegemechanismus hat mir ziemlich gut gefallen. Städte-Thema hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, und ich habe es schon ganz häufig gespielt und ich mag das wirklich gern. Ich habe hier so ein Herz für Plättchenlegespiele und ich glaube mich daran zu erinnern, dass von der allerersten Ausgabe zur verbesserten Ausgabe insbesondere der Auswahlmechanismus aktualisiert wurde. In der Ausgabe, die du jetzt wahrscheinlich auch hast, wandert man in einer Kreisbewegung nach links oder nach rechts. In der allerersten Ausgabe hat man sich quasi auf so einen Pentagramm-Linien entlang bewegt. Das war die eigentliche Verbesserung. Da ging es also eher um die Spielmechanik, gar nicht um die Optik. Was sie allerdings gemacht haben hin zur allerneuesten Ausgabe, ist, dass sie das unglaublich grenzdebile Cover ausgetauscht haben. Jetzt ist es nur noch ganz weiß und sieht aus wie so ein römischer Marmorstich. Und in den ersten beiden Fassungen hat man da eine von links dreinblickende, dummgesichtige Frau gehabt, die einen total dummgesichtigen Mann angeschaut hat. Und ich dachte mir, wow, was haben denn da Akibskinder schon wieder mit dem Cover gemacht? Ja, Akib-Modus gefällt mir übrigens ganz gut. Das sollten wir uns beibehalten. Ja, aber ich bin bei dir. Also ein tolles Spiel, aber das ist zu Recht untergegangen, weil man halt Augenkrebs davon kriegt, wenn man es spielt. Und ja, und auch die Plättchen, erinnerst du dich, die Brote, das sollen Brote sein.
Ohne Scheiß, das sieht aus wie Zitrusfrüchte, wie diese Orangen, die du in der Weihnachtszeit auf dieses Gesteck legst. Ich habe das dann Anna gezeigt, ich hatte das letztes Jahr mit Anna gespielt, ne, und dann sag Anna, was ist das? Ja, Orange, von oben. Nee, ist es nicht, es ist Brot. Ja, das muss auch dabei schreiben. Ja. Genau, musst du.
Ja, und auch das, was Hühnerhufe und sowas sein soll oder die Plantagen, das ist halt einfach wirklich potthässlich. Aber schnell zusammengepuzzelt und dann kriegt man diese wirklich sehr schön. Ich glaube, es sind Holzressourcen und mit denen kann man dann wieder arbeiten. Ja, Stefan Feld, Spiel, das Spaß macht, aber wirklich unerträglich hässlich ist.
Genau, Carpe Diem von Alea, von 2 bis 4 Spielern, dauert ungefähr 1 Stunde, wenn man es kann. Weil mit Erklärung Viertelstunde ist wirklich schnell gemacht. hat 7,5 auf Boardgame Geek meines Erachtens nach vollkommen zurecht. Und ich möchte, ja, Stefan Feld hast schon gesagt, und ich möchte Eric Elwell und Lalanda Ruschka nicht unerwähnt lassen. Die haben das Design zu verantworten. Vielen lieben Dank. Können wir die mal zum Interview einladen? Ich habe Fragen.
Darf ich da mitmachen?
Oh, unbedingt gerne.
Ich bringe meine Kinder mit. Die verschönern ja, das Ganze.
Das nächste Spiel, das ich euch vorschlagen möchte, da hat auch das Cover allein schon dafür gesorgt, dass ich es niemals spielen wollte. Und ich werde das Ganze jetzt erstmal euch vorschlagen als ein Läuterungsprozess in 4 bis 5 Stufen. Also Stufe 1, ich sehe das Spiel Bierpioniere und denke mir, was hat das für ein scheiß Titel? Und was glotzt mich denn da von dem Cover aus an? Das ist so grün und gelb und weiß gehalten. Und da ist so ein Typ, der sieht irgendwie aus wie... entschuldigt, wenn ich das jetzt sage, aber so ein ganz unterbelichteter Ruhrpott-Bierkutscher mit so einem großen Fass auf der Schulter. Ich dachte mir, boah, Alter, ist das hässlich. Das möchte ich überhaupt gar nicht spielen. Bierpion, was ist das für ein Titel? Phase 2. Ich wurde eingeladen, ob ich denn Bierpioniere mitspielen wollen würde. Und ich habe Gründe dafür gefunden, es nicht spielen zu wollen. Da habe ich lieber an einen anderen Tisch gesetzt. Phase 3. Ich konnte mich nicht mehr wehren und habe sie mitgespielt und dachte mir, Alter, was ist denn das für ein ganz geiles Worker-Placement-Spiel? Phase 5. Ich habe es mir von der Freundin eingefordert, dass sie es mitbringen könnte, um es nochmal mit mir zu spielen und habe hinterher gefragt, ob sie es mir ausleihen könnte, damit ich es nochmal spielen kann. Phase 5. Ich habe es mir organisiert. Also es ist unterwegs zu mir. Das waren meine 5 Phasen der Läuterung und ich möchte euch jetzt ein bisschen etwas über ein ganz, ganz großartiges Worker-Placement-Spiel berichten, das vollkommen thematisch ist, denn wir übernehmen eine Brauerei etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts und wir können nichts machen außer Altbier und das können wir sogar schlecht, aber wir wollen über die Verbesserung unserer Herstellungsprozesse verschiedene Biersorten herstellen können, nämlich so Pilz und wir wollen auch ein Starkbier herstellen und einen Weizen und einen Lager. Und dazu müssen wir natürlich erstmal unser Gebäude aufwerten, sodass wir die verschiedenen Braueinheiten haben. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir viel zu langsam brauen. Also müssen wir auch an der Braugeschwindigkeit drehen. Und das Ganze läuft über einen super Worker-Placement-Mechanismus, bei dem du 5 Aktionen hast in einer Runde. Du kannst erst einmal einen Worker einsetzen, um zu gucken, in welcher Reihenfolge du in der nächsten Runde dran sein wirst und dir einen kleinen Bonus sichern. Dann hast du einen kleinen LKW, der entlang fährt und Aktionen auslöst. Dann hast du einen in deinem Verwaltungstrakt, ich nenne das immer den Bierkeller, der sorgt dafür, dass du individuelle Aktionen noch machst, die dann richtig in deine Strategie passen. Und der eigentliche Clou ist, dass deine Worker verschieden erfahren sind. Sie sagen Ziffern 1 und 2 ganz am Anfang und über ein besonderes Feld kannst du sie altern lassen. Dann werden sie also wertiger und das ist insbesondere wichtig, denn auch die Einsatzfelder haben Werte und wenn der Wert des eingesetzten Workers und des eingesetzten Feldes in der Addition 6 oder mehr ergeben, dann schaltest du dir noch eine Nebenaktion frei und die sind dann total wichtig. Ja, und dann hantierst du noch mit Multi-Use-Karten, mit denen du Aufträge erfüllen kannst oder dir verbesserte Produktionsbedingungen schaffen kannst oder mit denen du einmal Aktionen oder dauerhafte Aktionen dir noch garantieren kannst. Und das ist alles so gut. Und dann ist das Ganze noch ein Rennen, so ähnlich wie bei Viticulture, nämlich nur bis zu 20 Punkte. Und dann ist das Spiel schon vorbei. Und am Anfang, auch wie bei Viticulture, dauert das ein bisschen, bis du so ins Laufen kommst. Und dann geht's aber los. Oh, Bierpioniere ist ein Spiel aller Feinzusammen. Und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Fabian und an Daphne. Die haben nämlich noch den Deluxe-Modus entwickelt. Die trinken nämlich immer bei Bierpioniere spielen dann das entsprechende Bier, das wir gerade gebraut haben, für den extra Kick beim Spielen. Tja, Bierpioniere, so ich höre auf zu schwärmen. Und ich sage euch nachher noch einmal, warum ich es abgrundhässlich finde. Aber zuerst sagt ihr mir mal bitte, ob ihr das Spiel kennt. Akif.
Ich bin tatsächlich genauso weit wie du vorm Spiel. Ich finde es extrem hässlich. Es hat mich überhaupt nicht angesprochen, so dass ich lieber an unseren verschiedenen Ständen, wo das Spiel aufgebaut wurde, mir andere Plätze gesucht habe zum Spielen. Also kennen tue ich es, gespielt habe ich es noch nicht. Aus denselben Gründen, wie du es auch gesagt hast. Aber es scheint wohl, dass man das Spiel speziell mit Daphne und ihrem Mann spielen sollte. Ja.
Ja, also Akif, also ich glaube, wir sind so Brüder in der Seele und also wir haben ganz oft die gleiche Haltung und Meinung. Ich bin da ganz bei, also ich weiß, dass du es gerne magst und ich habe es mir auf dem Spielewarensinn in Herne letztes Jahr angeguckt und es hat mich leider, also ich bin ja auch so ein, ne, wieder Opfer, da sind wir wieder. Und das, ich konnte mich nicht überwinden, das zu spielen. Das, weil das so hässlich war.
Ja, das fragwürdige Farbschema, das alles in so ein beige-grün eintaucht, das ist schon hart zu ertragen. Und dann habe ich so ein eigenes Playerboard, auf dem ich meine Erweiterungen mache. Und da gucke ich auf eine Backsteinwand. Und genau denselben Charme hat das Ganze, wie auf eine Backsteinwand zu schauen. Und es ist einfach nicht schön. In meinen Augen. Es gibt Leute, die finden das total klasse. Claudia zum Beispiel findet den Stil, den Charme des Spiels unglaublich gut, weil auch versucht wurde, so ein bisschen wohl den Epochenwechsel. Ich weiß es, ich kann es euch nicht sagen. Es ist einfach nur rotzhässlich. Und während des Spielens gucke ich mir doch an und denke, oh, mach lieber die Augen zu und konzentriere dich auf den nächsten Zug. So hässlich finde ich das. Aber ein geniales Spiel und damit hier auch eine ganz bessere Empfehlung an euch beide. Akif, wir werden bei Gelegenheit spielen, da bin ich mir ganz sicher. JD, wir müssen uns dann halt dann noch einmal aufheben, dass wir uns das nächste Mal wieder sehen.
Ich freue mich auf unser nächstes Spiel, Olli.
Ja, dann sage ich euch noch ein paar harte Fakten. Bierpioniere aus dem Jahr 2023. Thomas Spitzer ist der Autor. Harald Glieske hat es illustriert. Das Ganze ist bei Spielefilme erschienen. Und biegt mal eine Runde und habt Spaß dabei. Und ein Biersong, da fällt mir natürlich irgendwas ein von Tankard oder... Ah nein! Ah nee, habe ich glaube ich schon drauf. Und Scott von Bourbon und Bier. JD, mach du mal gerade was, wenn du was Geiles
ich
hast.
Ich hatte Tankard Space Bier oder Biermuda. Aber witzig wäre auch, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich.
Ja, das finde ich gut.
Das ist natürlich das Spiel, das thematisch hervorragend passt.
Oh mein
und damit
Gott, ja.
Habe ich fertig. Und Akif, du hast dein zweites Spiel und du kannst den Akif nochmal rauslassen, wenn du möchtest.
Oh Gott.
Who let the dog out? Nein. Wie gesagt, ich habe ja Schwierigkeiten, ein Spiel hässlich zu nennen, so wie man auch feststellen hat, Schwingenschlag, Fans hier, der Mensch, der links zum Beispiel neben mir sitzt und sagt, oh, ich finde das ganz, ganz toll, was deine Kinder da produzieren könnten. Aber es geht hier um das Umstimmige in meinen Augen. Mein nächstes Spiel ist, vielleicht schocke ich da Olli nochmal, es ist die Gilde der fahrenden Händler.
Ah, nee, da schockst du mich gar nicht so sehr.
Okay, mit der Gilde der Fahnenhändler finde ich das gelungenste, das Cover mit diesem Fisheye-Effekt, als würde man aus einem Fernrohr zu alten Zeiten rausgucken und sich einen Hafen angucken, wo Berge sind, wo ein Schloss ist, wo Häuser sind, wo zwei andere Schiffe da gerade anliegen. Das finde ich noch extrem passend gestaltet. Na, zwar schön illustriert, aber passend gestaltet. Das Problem ist schon wieder das Spielermaterial. Wir haben einen runden Tafel, das aus fester Pappe ist und das Spiel bräuchte eigentlich gar keine runden Tafel. Dafür haben wir Playerboards, die aus dünnem Papier ist, wo man aber was Festeres brauchen könnte. Das Board ist komplett trüb und trist in Grau- und Brauntönen gehalten. Es sieht aus wie ein Schüler, der bei Olli nachsitzen muss, aber der so gelangweilt ist, aus in seinen alten Atlas einfach Hexagonfelder reinmalt. Und nichts anderes ist es. Das ist ein gelangweilter Praktikant, der gesagt hat, oh, Hexagonfelder macht alles besser. Komm, wir zeichnen mal ein Hexagonfelder. Und dieser Herr Clemens muss mich schon wieder nachsitzen lassen. Ich habe so gar keinen Bock. Und dabei ist es 25 Grad draußen. Ich würde gerne Eis essen. Genau so fühlt sich das Board an. Und gar nicht
das
anders.
Das fühle ich.
Trüb, ja, das frisst. Aber übrigens auch die, ich habe jetzt keine Handwerkerhände, aber ich habe auch keine filigranen Goldschmiedhände. Wenn ich diese kleinen Miepels auf diesem Mod, auf diese Hexagonplatten drauflege, die kriechen, also die verschieben sich immer, die muss er nach rechts schieben, nach links drehen, es ist unglücklich gemacht. Dann müssen sie nach jeder Runde nochmal, wenn man von einem Punkt zum anderen seine Cubes nicht ganz gesetzt hat, nochmal abräumen. Also die Komponenten sind unglücklich gemacht, das Board ist ein bisschen unglücklich gemacht. Der arme Schüler, der nachsitzen musste, hat exakte Hexagonfelder gemalt. Da war er akkurat, so gelangweilt war der Typ. Aber es ist ein fantastisches Spiel. Ich kriege hier im Brett und Bohne Leute, die gerne in leichten Spielebereich, im Familienspielenbereich angesiedelt sind, bis hin zu Familienspiel plus, Kennerspiel minus, wie man das auch immer sortieren möchte, die spielen das Spiel extrem gerne. Es kommt bei allen Leuten gut an, ob viel Spieler, ob wenig Spieler. Das Spiel zündet. bis auf das Material. Das ist alles so trüb und trist gehalten. Und ich finde, Brettspiele, meine persönliche Meinung, sollten meinen Alltag ein bisschen aufwerten. Wenn ich schon aus dem Alltag flüchten möchte und in eine andere Welt mich stürzen möchte, dann sollte es doch meinem Auge und meinem Gemüt wohl tun. Aber es tut's nur meinem Gemüt wohl, aber nicht meinem Auge.
Ja, ich muss. ich fühle das total. Ich habe selber noch nicht gespielt, ich gucke mir gerade Bilder an, ja. Und als du das so erzählt hast, habe ich mir die Bilder angeguckt und das wie so ein Audiokommentar. Ich sage, ja, genau, das kann ich halt so, ich kann das so nachvollziehen.
Schön.
Weil ich habe auch so große Hände und das sieht echt sehr fummelig aus. Und die Dinger darauf zu kriegen, ja. Aber das, die Beschreibung, das ist so genial. Olli, was hat denn dein Schüler verbrochen, dass er sowas machen muss bei dir?
Gar keine Ahnung. Deswegen hast du auch vorhin nachgefragt, wie man das heute nennt, ne? So eine Strafarbeit.
Tatsächlich, ja.
Also tatsächlich finde ich auch hier wieder das Farbschema, das passt mir auch nicht. Das ist aber doch das Einzige. Also ich komme mit den Steinchen gut klar. Ich finde diese Mini-Tokens, was die Schätze angeht und was vor allen Dingen die Münzen angeht, auch nicht so gelungen. Aber zum Beispiel die Karten wiederum finde ich ganz schön, ganz stimmig. Aber das tut mir alles gar keinen Abbruch, weil es ist einfach ein ganz großartiges Flip and Write, das gar kein Flip and Write ist, weil man nicht schreibt, sondern Steinchen hin und her schiebt. Und es lockt in mir so Abenteuerlust und es entfacht in mir die Lust, neue Gegenden zu entdecken und gleichzeitig noch viele Punkte zu machen. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass du sagst, das ist ein sehr gutes Spiel und es ist optisch tatsächlich, insbesondere wenn man das Cover vorher gesehen hat, hält es dann nicht das, was es versprochen hat. Also insofern, JD, du hast gerade gesagt, du hast es noch nicht gespielt. Mach das mal. Also es ist ein tolles, tolles Spiel.
War das nicht auch zum Kennerspiel sogar nominiert? Ja, war das das?
Genau, ich glaube, ne? Es war 2024 oder 23 eben auch 23 auf der Empfehlungsliste.
Ja. Wobei auch da meine persönliche Vorstellung davon ist, es gehört eigentlich in die Kennerliste eigentlich nicht rein, mein Empfinden. Dafür ist es zu zugänglich, dafür ist es zu leicht in seinen, also es hat zu wenig Auswahlmöglichkeiten, man muss nicht lang überlegen, was man, das Spiel gibt einem komplett vor, was man machen darf, man zieht eine Karte, man flippt sich das Ganze und guckt dann an, dann hat man das, was auf der Karte ist, zu spielen. Also ich würde es zu Familienspiel Plus vielleicht einreihen, aber Kennerspiel ist es für mein Empfinden nicht.
Zum Glück ja nicht unsere Aufgabe, das so einzuranken und zu beurteilen. Ja, das waren unsere 6 Spiele. Kriegen wir das nochmal hin im Schnelldurchlauf? JD.
Aber hallo, ich hatte Quickstop von ATM Gaming, einem blitzschnellen Wortspiel mit fragwürdigem Cover.
Ich hatte euch Schottentotten ans Herz gelegt mit den verunglückten Asterix-Figuren bei Yellow oder mittlerweile auch bei Pegasus, auf jeden Fall von Phoenicia.
Ich habe euch Schwingenschlag mitgebracht, wo die Drachen Erdbeerkuchen essen statt Fleisch.
Ja, dann kam ich stellvertretend für einen ganzen Verlag, der ebenfalls fragwürdige grafische Entscheidung getroffen hat, Alea, im Carpe Diem von Stefan Feld.
Das unglaublich großartige Bierpioniere, bei dem man einfach nicht hingucken sollte beim Spielen.
Und last but not least, die gildete Fahnenhändler, wo jeder gelangweilte Nachsitzer wunderschöne Hexagonfelder draufmalen kann.
Das war so ein bisschen wie hier bei Kai Pflaume. Wer will denn jetzt Platz sein?
Und wie gesagt, also mir ist das noch einmal wichtig und ihr habt es ja auch beide betont, es ist immer nur unsere Perspektive auf dieses Spiel. Ihr dürft diese Spiele finden, wie ihr möchtet, schön oder hässlich, es liegt an euch. Aber ihr beiden, kriegen wir bei dieser Auswahl heute ein Chakrisel hin, also ein Spiel, das sich unter diesen 6 präsentierten Spielen noch einmal besonders hervortut?
Also ich würde fast schon behaupten, dass Carpe Diem eines der einzigen Spiele ist, das wir alle gespielt haben, oder?
Ja, Schottentotten hätten wir auch noch alle gespielt, Schottentotten, oder?
Stimmt, Schottentotten haben wir auch noch, ja.
Bei Schottentotten haben wir das Problem, dass wir nicht einer Meinung sind. Es geht ja hier um das Thema tolle Spiele und hässliches Artwork. Haben wir da einen gemeinsamen Nennerstock für alle? Carpe Diem.
Danke, Carpe Diem. Wer hätte das gedacht, dass es mal eine Auszeichnung bekommt dafür? Aber ein optisch ungewöhnliches, sehr gutes Plättchenlegespiel. Danke, Stefan Feld. Danke, Alea, dafür.
Ja, sehr cool. Da haben wir es doch.
Ja, war schon lange nicht mehr so. Aber was wir haben, Akif, wir versuchen uns ja immer bei unseren Gästen dafür zu bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu podcasten. Und hier würden wir heute wieder Stimmt- oder Stuss-Fragen spannen wollen, die du aus dem Bauch heraus oder vielleicht aus deinem Wissen heraus beantworten kannst und bei denen wir dann hinterher auflösen, ob du natürlich richtig liegst oder ob es einfach nur Stuss war, was wir dir erzählen.
Ich habe jetzt gehofft, dass JDs viel gelobte Archivsmodi euch so durcheinander bringt, dass wir das vielleicht vergessen, aber ihr seid so alte Füchse, wenn man mit einem Uhu und einem Waschbär spielt, hat man da wohl keine Chance.
Ja, das liegt aber am Uhu, der Waschbär hat vergessen. Dank dem Uhu. Ich bin aber sowas von bereit. Akif, pass auf. Ronald Wright als Draußenspiel. Cup und Milky kennst du ja, ne? Das sind ja so Geheimtipps für draußen. Mhm. So, und unter dem Namen Roll and Ride wird im Juni eine Holzversion von Minigolf für die Liegewiese oder den Strand in Spielwarenläden zu bekommen sein. Ein Set aus Hindernissen und Minigolfbälle, die gerollt werden müssen, und die Ergebnisse werden dann aufgeschrieben. Der Verlag ist auch schon bekannt, aber den sage ich erst, wenn du sagst, ob Stimmt oder Stuss ist.
Das ist Stuss.
Ja, genau. Das ist nämlich der Stussverlag.
Wenn ich mir vorstelle, Minigolf am Strand, schwierig.
Ich komme von der Küste, es ist möglich, okay. aber nicht sinnvoll. Okay.
Da sind zu viel Wattwürmer bei euch für so ein Spiel.
Auch. Und die Pottwale.
Genau.
Aber die Rinder hätten sie da immer noch rumtreiben.
Liebe Grüße an Dennis.
In der letzten Folge haben wir uns über die Sehenswürdigkeiten im Schwarzwald unterhalten und unter anderem auch über das ganz großartige Freispiel in Freiburg, ein Brettspielcafé. Die sind auch dafür bekannt, dass sie ganz besondere Teesorten haben. Die heißen Fiete und Fritjof und Grete, die gibt es schon. Und weil die Brettsäcke eben wohl hier als Local Heroes auftauchen, gibt es eine neue Teesorte, nämlich Pete und Lou. Der Text, den sie in der Speisekarte zu diesen Teesorten geschrieben haben, ist: gut gealterter Grüntee geht locker über die Zunge, belebend, aber altersangemessen. Stimmt oder Stuss?
Brettspielspieler sind verrückte Menschen, die aus allem ein Highlight machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Freiburger diesen Gag auf die Karte schreiben.
Dann sollten sie jetzt langsam mal den Stift rausholen, denn dann, das war tatsächlich Stuss. Oh. Aber ich fand das total schön. Und die anderen Teesorten, Fiete und Fritjof und Grete, die gibt es schon. Und ich dachte mir, das passt doch ganz gut.
Okay.
Gut, einmal daneben, macht ja nichts. JD hat noch was für dich.
Ich habe noch was für dich. Und zwar kennen wir alle unseren Lieblingsludologen Jens Junge. Und der kommt ja bekanntermaßen aus, aus Schleswig-Holstein. Und der Spielforscher und Ludologe Jens Junge bringt nächstes Jahr, 2026, ein Buch zum Thema Spielen unter Berücksichtigung historischer Ereignisse im Kontext norddeutscher Lebensweise heraus.
Also nochmal, ich kann mir das so vorstellen, dass die verrückt genug sind, sowas zu machen. Aber ich denke, nein. Ich denke, du nimmst mich auf den Arm, JD.
Ich nehme dich auf den Arm, ich nehme dich in den Arm. Liebe Grüße an Jens. Bitte, du hast noch ungefähr ein Jahr lang Zeit, um Akif Lügen zu strafen, das zu schreiben. Aber bisher weiß ich noch nicht, ob er es wirklich tut.
Schön.
Aber es ist ein geiler Titel, ne? Ludologe und Spielforscher. Also wenn man sich behaupten kann, dann hat man eine gute Berufswahl gefunden.
Ohne Frage, ist euch ein netter Kerl. Ich hatte ja im Rahmen von Schule und Spiele mit ihm zu tun. Also ja, sympathischer Typ.
Jens, fang an zu schreiben, Junge.
Genau.
Ja, okay, gar nicht schlecht. Zweimal hast du unseren Blödsinn hier durchschaut. Einmal haben wir dich reingelegt. Du solltest aber jetzt einmal frei von der Leber noch über einen Brettspielwund sprechen können, sofern du denn einen hast. Irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, irgendetwas, egal wie abgefahren es ist. Jetzt hättest du die Möglichkeit, es zu äußern.
Olli, kennst du die Frage, was würdest du tun, wenn du ein Jahr auf einer einsamen Insel wärst? Welche Spiele und so, bla bla bla. Das kennen wir alle, wurde, glaube ich, jeder von uns schon mal gefragt. Aber ich würde mich danach sehen. Allerdings hätte ich gerne so ein Kreuzfahrtschiff, das irgendwie an einem Strand strandet, das also für mein leibliches Wohl gesorgt ist, so dass ich nicht noch jagen und sammeln gehen muss. Das heißt also, gekocht wird, gegessen wird, abgewaschen wird auch. Ich muss nur noch spielen. Und dann nehme ich mir meine Herzensmenschen mit, meine Herzensspielermenschen mit. Und dann will ich mehrere Jahre an diesem Ort verweilen und wirklich spielen. Nur spielen.
Oh. Oh, ich rieche schon das Meersalz. Und ich denke, dass die Boardgame Cruise irgendwann mal stranden wird. Und dann solltest du dort auf der Insel oder auf dem Atoll sein.
Ja.
Ja, ein sehr, sehr, sehr schöner Wunsch.
Ich bin auf der Nachbarinsel, falls jemand fragt.
Ich schwimme rüber.
Yes!
Ja, Kip, dann vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Aufgeschlossenheit, für deinen Humor, für deinen Aggro-Mod, den du zwischendurch geschaltet hast und die Einblicke in dein Spielerherz. Mittlerweile ist es hier richtig voll. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, im Hintergrund wird ordentlich gezockt. Wäre doch das perfekte Setting, um jetzt mit einem Wumms aus der Folge zu gehen, oder Didi?
Also ich gehe auch mit einem sehr beschwingten Gefühl. Akif, es war eine große Freude. Julia würde sagen, ein inneres Blumenpflücken. Und ich habe so viele Blumensträuße. Anna wird sich gleich sehr, sehr freuen, wenn ich in die Küche komme. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und Olli, ja, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, der Wumms wäre jetzt perfekt, um das Ganze ausklingen zu lassen.
Ich möchte mich auch bei euch noch bedanken, bevor wir wumsen.
Ich habe mit Akif gewumst.
Du wolltest mich in den Arm nehmen, jetzt musst du auch mit mir wumsen, ja.
Das glaubt mir kein Mensch.
Also, meine Lieben, tatsächlich, ich habe mich extrem wohl bei euch gefühlt, sodass ich meinen Emotionen freien Lauf lasse und mich nicht irgendwie hinter irgendwelchen Etiketten verstecken musste. Danke für die Offenheit, danke für die Gastfreundschaft. Ich muss euch sagen, ihr seid Herzensmenschen von mir gefunden. Ich drücke euch beide ganz, ganz, ganz dolle und hoffe, wir haben noch ganz, ganz viele Momente und Stunden miteinander.
Sehr schön. Ja, und mit diesem Gefühl, 3, 2, 1,
Wumms. Oh, kann man das nicht drücken?
Oh. Schön.